Auch wenn der Jürgen eben schon praktisch die Predigt vorgelesen hat, möchte ich doch das, was ich mir dazu gedacht habe, auch weitergeben. Ich habe mir schließlich die Zeit genommen, das vorzubereiten. Jetzt werde ich das auch weitergeben. Ich verspreche euch aber, am nächsten Sonntag werde ich nicht predigen. Steht jemand anderes hier? Bevor ich jetzt mit der Predigt einsteige, möchte ich euch gern so ein paar Hintergründe zu dieser Stadt Korinth weitergeben. Einmal hier ist eine Karte, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier oben ist die Stadt Korinth zu finden, hier neben liegt Philippi, hier ist Beröa, das ist eine Stadt, die uns ja auch aus der Bibel bekannt ist. Hier unten ist die Stadt Korinth, da hat der Paulus auch hingeschrieben. Gehen wir aufs Festland in die Provinz Asia, hier ist Ephesus und hier oben ist Pergamon, kennen wir zum Beispiel aus der Offenbarung. Das heißt also, hier oben liegt Thessaloniki in Griechenland. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Man kann hier dran sehen, weil diese Bilder schon die Römerzeit darstellen, dass das wirklich eine große Stadt war. Das war kein Provinznest, sondern man sieht es schon an den Mauern, dass das wirklich eine große, auch stark befestigte Stadt der Römer war. Es war kein kleines Nest. Und hier nochmal Bilder auf der linken Seite sind Geschäftshäuser, die waren ganz in der Nähe des römischen Theaters und darunter gingen dann die Leute einkaufen und man sieht an der Vielzahl dieser Bögen, dass es wohl auch recht viele Geschäfte gewesen sein mögen. Hat seinen Grund darin, diese Stadt Thessaloniki liegt an der Via Egnatia und das war damals eine ganz bekannte, berühmte Straße, eine Handelsstraße, wo halt auch viel Verkehr dann rausfloss. Und wir sehen des Weiteren auf dem rechten Bild, im Hintergrund ist das Meer und von daher gesehen ist es klar, Thessaloniki war eine Hafenstadt, die auch dadurch letzten Endes Zugang zum Meer hatte und da auch mit Schiffen befahren wurde. Nun aber gleich zum Text. Da ist ein Goldschmied, der wurde gefragt, wie er erkennt, dass Gold rein ist. Und er sagt, das ist relativ einfach, man muss es erhitzen. Es darf nicht zu heiß werden, es darf nicht zu kalt sein, man muss die richtige Temperatur haben, aber dann passiert Folgendes, es bildet sich Schlacke, die fällt von diesem Gold ab, dann geht man hin und nimmt das Gold heraus, entfernt die Schlacke, legt das Gold wieder ins Feuer und irgendwann kommt keine Schlacke mehr. Und dann ist es eigentlich gut. Und dann wurde er gefragt, ja, woran erkennst du denn jetzt, ob das Gold wirklich rein ist? Und er sagte daran, wenn ich mein Spiegelbild in diesem Gold erkennen kann, dann ist es rein. Wenn ich mein Spiegelbild in diesem Gold erkennen kann, dann ist es reines Gold. Jetzt die lieben Damen unter uns, ihr müsst da gucken, was eure Ehegattinnen und Gatten euch an Weihnachten geschenkt haben. Wenn ihr Spiegeltinten sehen könnt, ist es vielleicht Gold. Ne? Man weiß es nicht. Kommen wir jetzt aber zum Text. 1. Thessalonicher 5, Vers 20 vorab. Prophetische Rede verachtet nicht. Es gab einige Christen in Thessaloniki, die hatten einfach ihre Probleme mit der Prophetie. Der Hintergrund war, es waren unglaublich viele Heidenchristen in dieser Gemeinde. Und die hatten natürlich vorher mit vielen römischen Göttern zu tun gehabt, unter anderem auch mit dem Gott Dionysos, der wohl ein sehr bekannter Gott dort in Thessaloniki gewesen ist. Und die Propheten dieses Gottes, die gaben ihre Prophetien weiter und das Ergebnis war, dass in der alle Herr in ekstatischer Begeisterung war. Und deswegen haben jetzt viele, die da in dieser Gemeinde in Korinth waren, gedacht, Menschenskinder, wenn jetzt das bei uns auch noch Einzug hält, diese prophetische Begeisterung und diese Ekstase, das müssen wir auf alle Fälle verhindern, das ist gar nicht gut. Nachvollziehbar. Aber Prophetie ist ja nicht gleich Prophetie. Da waren Menschen nach Thessaloniki gekommen, die hatten das Wort Gottes erstmal einfach nur weitergesagt. Sie hatten das, was sie im Wort Gottes erkannt hatten, weitergegeben an die Gemeinde. Und jetzt war es natürlich an der Gemeinde zu prüfen, ob das, was diese Männer gesagt hatten, das Wort Gottes war oder ob die sich nur irgendwas ausgedacht haben. Der Paulus schreibt in Römer 12 im Vers 6, wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Das schreibt er an die Römer. Und wenn wir in den Korintherbrief, den ersten Korintherbrief reinschauen, ab Kapitel 24, da wird deutlich, was prophetische Rede eigentlich sein soll. Zunächst mal hat prophetische Rede den Hintergrund, dass sie Menschen, die keine Beziehung zu Gott oder Jesus Christus haben, daran an dieser Rede erkennen sollen, dass sie Erlösung und dass sie Jesus brauchen. Das sollen sie daran erkennen. Und für die Gemeinde bedeutet prophetische Rede eigentlich Erbauung, Ermahnung oder Ermutigung. Aber was ist jetzt eigentlich genau prophetische Rede? Und da stellen wir uns ganz dumm und gucken in die Bibel. Da haben wir ja im Alten Testament genug Propheten. Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharia und Maleachi. Was haben die Burschen gemacht? Die sind hergegangen und haben gesagt, Volk Israel, ihr seid auf dem Weg ohne Gott. Und das ist nicht gut, das müsst ihr ändern. Aber wenn ihr das nicht ändert, dann ist die Folge, dass ihr vielleicht in die Verbannung müsst oder dass Gott euch bestrafen wird. Das heißt, die haben nicht die Zukunft vorausgesagt, sondern sie haben Israel gewarnt und haben gesagt, ihr seid auf dem falschen Weg und wenn er auf dem Weg bleibt, gibt es Ärger mit Gott. Das heißt also, das waren keine Propheten, die irgendeine Zukunft vorausgesagt haben. Das war gar nicht deren Auftrag, sondern sie sollten Israel einfach immer wieder warnen. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann meint dort die Prophetie eigentlich das Weitergeben des Wortes Gottes. Also das, was ihr jetzt gerade macht, ihr hört gerade einer Prophetie zu, weil ich sage euch das Wort Gottes weiter. Das, was jetzt gerade passiert, ist, ihr hört Prophetie zu. Und ich sage euch keine Zukunft voraus. Ich sage keinem von euch, was nächste Woche mit euch sein wird. Keine Ahnung. Sondern ich sage euch das Wort Gottes voraus und sage es euch weiter. Das ist eigentlich erstmal in seiner Grundbedeutung Prophetie. Und da gab es in Thessaloniki anscheinend Menschen, die ein Problem damit hatten und Sorge hatten, dass das, was da weitergesagt wurde, nicht mit Gottes Wort übereinstimmte. Und darum hatten die damit Probleme, sie haben das verachtet, sie haben das abgelehnt und das haben sie wahrscheinlich auch öffentlich in der Gemeinde gemacht. Und das hat dazu geführt, dass der Paulus sich genötigt sah, das ihnen deutlich zu schreiben, verachtet diese prophetische Rede nicht, verachtet nicht das, was euch vom Wort Gottes weitergesagt wird. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, Wort Gottes oder nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Was wird denn jetzt geprüft? Geprüft wird nicht das Wort Gottes. Darum geht's nicht. Es geht um die Auslegung, um die Prüfung der Auslegung des Wortes Gottes. Das Wort Gottes selbst steht, das brauchst du nicht zu prüfen. Das kannst du höchstens glauben oder nicht glauben, aber das Wort Gottes steht fest. Geprüft werden muss das, was Menschen zu diesem Wort Gottes sagen. Das ist entscheidend. Und darum ist es wichtig, diese Worte zu prüfen. Stimmt das, was jemand von einer Kanzel predigt, stimmt es mit dem Wort Gottes überein, ja oder nein? Und darum schreibt der Paulus, prüft das, guckt nach. In Römer 12, Vers 2 steht ein wichtiger Vers. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Steht das Wort Gottes im Zentrum der Verkündigung? Geht's um Gott, geht's um den Herrn Jesus, geht's um den Heiligen Geist. Wenn es um die Trinität geht, dann ist es Wort Gottes. Alles andere ist es nicht. Wenn es in der Predigt nicht um Gott, um den Herrn Jesus oder um den Heiligen Geist geht, dann kannst du das vergessen. Das muss das Zentrum sein. Und das Gute, das sollt ihr euch behalten. Das heißt, wenn ich euch jetzt heute Abend hier Wort Gottes weitersage, dann ist es eure Aufgabe, das am Wort Gottes zu prüfen. Das Kriterium ist das Wort Gottes. Nicht, ob ich diese Predigt stilistisch gut oder schlecht vorgetragen habe. Das Kriterium ist das Wort Gottes. Das sollst du am Wort Gottes prüfen. Ob das, was ich hier sage, stimmt oder nicht. Wenn es nicht stimmt, solltest du mir das sagen. Wenn es doch stimmt, dann ist es verbindliches Reden Gottes zu dir. Und das musst du wissen. Das ist der Maßstab, den Gott dann an dich anlegen wird. Du wirst irgendwann vor dem Herrn Jesus stehen und du kannst dann nicht sagen, ja, der Meister hat das ja vollkommen falsch erklärt. Dann wird der Herr Jesus sagen, da hast du vollkommen recht, das hat er falsch gesagt, aber warum hast du es nicht an meinem Wort geprüft? Das Gute ist, ich kann hier heute Abend ganz fröhlich und frei predigen, weil eure Aufgabe ist es zu prüfen. Nicht meine, eure Aufgabe. Ich habe es schon für mich geprüft. Und das Gute, das gesagt wird, sollt ihr behalten. Das Gute, das Wort Kalos im Griechischen bedeutet eigentlich das Gute, Edle oder das Erstrebenswerte. Und vielleicht bist du dir aus unsicher und sagst, ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles wirklich Wort Gottes ist. Dann ist es gut, dass du hier nicht alleine sitzt, dass hier noch andere Menschen sitzen, die dieser Predigt auch zuhören. Dann kannst du dich mit denen ja austauschen darüber. Und heute stehe ich hier und predige. Am Sonntag steht hier die Johanna Kunz. Ich kann euch für mich persönlich versichern, dass das, was ich euch hier weitersage, nach bestem Wissen und Gewissen und nach viel Gebet, das ist, welche Erkenntnis ich aus diesem Wort Gottes gezogen habe. Und am Sonntag bin ich überzeugt, wenn die Johanna hier predigt, wird ihr euch mit Sicherheit das weitergeben, was sie nach bestem Wissen und Gewissen aus diesem Wort Gottes an Erkenntnis gewonnen hat. Aber es ist eure Aufgabe, das zu prüfen. Das ist eure Verantwortung. Prüft alles und das Gute nehmt dann einfach an. Und ich bin sicher, der Heilige Geist wird jedem, der an Christus glaubt, die Erkenntnis schenken, die notwendig ist, um das, was hier vorne gepredigt wird, an Gottes Wort zu prüfen. Aber ich sage nochmal, die Prüfung muss an Gottes Wort erfolgen, nicht daran, ob du oder ich das hören wollen, was jemand hier vorne predigt, sondern passt es mit dem Wort Gottes. Das ist das entscheidende Kriterium. Alles andere zählt dann nicht. Und jetzt kommen wir zurück zum Anfang, zum Spiegelbild. Kann ich mein Spiegelbild sehen? Als Christen sind wir bestrebt, uns am Wort Gottes zu orientieren. Das soll der Maßstab für unser Leben sein. Und dann ist es so, dass ich an unserem, an deinem und meinem Leben, wenn du an Christus glaubst, das Leben von Jesus widerspiegeln soll. Das Leben Jesus soll sich in meinem Leben widerspiegeln. Und wenn du an Christus glaubst, dann soll sich das Leben Jesu in deinem Leben widerspiegeln. Natürlich ist es klar, wir leben in einer gefallenen Welt, wir leben in einer Welt, wo auch Sünde ist, wo Dinge schiefgehen, wo manche Sachen nicht gut sind. Das ist alles vollkommen klar. Es geht nicht um ein perfektes Leben. Das werden wir auf dieser Erde nicht hinkriegen. Es war einer, der das gemacht hat, das war Jesus Christus selbst. Du und ich, wir können das nicht. Ist auch gar nicht der Anspruch. Aber wenn ich mein eigenes Leben betrachte und ich will Christ sein, dann habe ich doch zumindest das Bestreben, den Anspruch, dass sich das Leben Jesu in meinem Leben widerspiegelt. Das muss der Anspruch für Christen sein. Es geht nicht um das, was diese Welt uns vorgaukelt, was erstrebenswert ist oder nicht. Wenn du an Jesus glaubst, dann ist das Erstrebenswerte, dass er und sein Leben sich in deinem Leben widerspiegeln. Und dazu gehören einfach verschiedene Sachen. Das erste ist Liebe und Freundlichkeit. Dazu gehört zum Beispiel die Bereitschaft, anderen Menschen zuzuhören. Und nicht nur denen zuzuhören, die genauso ticken wie ich, sondern auch denen zuzuhören, die ganz anders denken als ich. Das ist eine echte Herausforderung. Denen, die genauso denken wie ich, ist es leicht zuzuhören, weil ich sage, genau so ist es, Daumen hoch. Aber es gilt auch, denen zuzuhören, die vielleicht hier und da anders ticken. Und die Bibel ist ziemlich radikal. Der Paulus schreibt in Römer 12, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Da geht es sogar um die, die uns verfolgen, die uns also wirklich böse wollen. Und ein paar Verse vorher, in 12, Vers 10, schreibt er, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Nach meinem und ich glaube nach unser aller Denken ist es eigentlich so, dass wir da voraussetzen, dass die anderen uns mit Ehrerbietung zuvorkommen und wenn die das tun, dann mache ich das auch. Aber das ist nicht der Anspruch von dem Herrn Jesus. Der sagt, nee, du sollst anderen in Ehrerbietung zuvorkommen. Ehre andere Menschen, auch wenn dir es schwerfällt, das ist die Aufgabe. Und ich glaube, wenn ich versuche, das schon mal umzusetzen, dann bin ich einen ganz, ganz großen Schritt weiter auf dem Weg, dass sich Jesu Leben in meinem Leben widerspiegelt. Wenn ich bereit bin, zuzuhören, anderes auch mal zuzulassen, auch mal aushalten, dass jemand was anderes sagt und denkt. Ein zweites ist es genauso wichtig, Unterordnung unter Gott. Der Herr Jesus hat während seinem ganzen Dienst, in den ganzen Jahren hier auf dieser Erde, immer das Bestreben gehabt, das zu tun, was Gott will und nicht das, was er will. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage, steht in Johannes 6, 38 folgende. Das heißt für mein eigenes Leben, dass ich mir die Frage stellen sollte, ist das, was ich tue oder lasse, das, was Gott sich wünscht, oder ist es das, was ich gern will? Es gab mal eine Zeit lang, da gab es diese Armbändchen, ich glaube, heute trägt man das nicht so mehr so, wo drauf stand, was würde Jesus machen? Stellst du dir diese Frage manchmal so im Alltag? Wenn dir vielleicht einer quer kommt oder da einer sich an der Kasse vordrängelt, und das nervt dich, stellst du dir manchmal dann die Frage vielleicht, was wird denn jetzt Jesus machen? Würde der jetzt sagen, siehst du diese Reihe, hinten ist dein Platz? Oder sagst du, nö, bitte, geh ruhig vor. Was würde Jesus machen? Jetzt im Gottesdienst sitzen ist einfach, aber im Alltag, da ist die Herausforderung. Und da gilt es immer, sich selbst die Frage zu stellen, was würde Jesus jetzt an meiner Stelle tun? Ein dritter Punkt klingt ein bisschen verrückt, macht aber Sinn, Freiheit von Sünde. Christen finden ihre Identität nicht in sich selbst, sondern Christen finden ihre Identität in Jesus Christus. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Jesus Christus sagt uns, dass wir nicht Sklaven der Sünde sein sollen. Weil hinter der Sünde steht niemand als Satan und er hat uns darum frei gemacht. Und darum schreibt das auch der Paulus im Galaterbrief, Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Natürlich heißt das nicht, dass Christen nicht mehr sündigen. Das ist ja klar. Aber wenn ich doch das Bestreben habe, dass sich in meinem Leben das Leben Jesu widerspiegeln soll, dann werde ich nicht einfach fröhlich drauf lossündigen. Dann werde ich nicht denken, es ist mir doch egal, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Nee, dann ist doch klar, dass wenn ich mit Jesus leben will, dass Lüge einfach ein No-Go ist. Das passt einfach nicht. Wir werden dadurch nicht frei von Sünde sein. Aber es geht um die Freiheit des Glaubens und eine Freiheit des Lebens mit Christus, das nicht mehr so versklavt ist, dass ich ständig auch sündigen muss. Das, was der Teufel vorhat, ist, den ganzen Tag dich und mich zum Sündigen zu verführen. Nichts anderes hat er von morgens bis abends im Sinn. Uns zum Sündigen zu verführen. Das will er. Und Jesus sagt, du musst diesem Satan nicht mehr gehorchen. Ich habe dich befreit. Darum bin ich für dich gestorben. Und darum musst du nicht mehr sündigen, sondern du hast die Wahl, dich für das Gute zu entscheiden. Ein nächstes, was wichtig ist, ist das geistliche Wachstum. Und Wachstum bedeutet immer auch eine Entwicklung, dass etwas weitergeht. Eine Veränderung des Denkens, eine Veränderung des Charakters, eine Veränderung des Handelns. Im Prinzip spricht der Paulus das in Galater 5, 22, 23 deutlich an, wenn er sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all das ist das Gesetz nicht gerichtet. Jetzt stell dir doch mal vor, wenn du an Jesus glaubst, steckt dieses ganze Potenzial in dir drin. Du musst kein Ekelpaket sein, weil in dir die Friedfertigkeit drinsteckt, die ist da. Du musst nicht eklig sein, du kannst freundlich sein. Warum? Es steckt in dir drin. Und stell dir mal vor, das will Gott, das will der Herr Jesus in dir immer mehr zum Vorschein bringen. Dass du nicht mehr nur freundlich tun sollst, sondern dass du freundlich sein kannst, weil dein Wesen freundlich geworden ist, weil sich das verändert hat. Es gab ja mal diese Werbung für diese Abnehmprodukte, ich will so bleiben, wie ich bin. Und dann sagte diese zarte Stimme aus dem Hintergrund, du darfst. Und genau das sagt Jesus auch. Du musst nicht bleiben, wie du bist, und du kannst, wenn ich dich verändere. Jesus will mich verändern. Und das ist gut. Natürlich ist auch mein eigener Beitrag wichtig. Dieser Beitrag besteht darin, dass ich sage, ich setze mich mit dem Wort Gottes auseinander und denke auch darüber nach, was dieses Wort Gottes mir persönlich zu sagen hat. Ich weiß, das klingt jetzt nicht innovativ, weil Bibellesen ist nicht innovativ. Das mache ich oder ich mache es nicht. Das ist das Einzige, was es ist. Es ist nicht innovativ. Aber es ist die einzige Möglichkeit, aus erster Hand zu erfahren, was Gott mit dir vorhat und wie Gott sich dein Leben vorstellt. Und dann wird auch der Heilige Geist an uns wirken, sodass wir das Wort Gottes wirklich für unser Leben in Anspruch nehmen. Ein weiterer Faktor ist natürlich auch das Gebet. Und das Gute dabei ist, wenn Gott uns verändert, dann ist das immer eine nachhaltige Veränderung. Dann ist das nicht irgendetwas Kurzfristiges. Dann führt das zum Beispiel dazu, dass du heute anders denkst als vor 10 Jahren. Als ich vor knappe 30 Jahren aus Allendorf weggezogen bin, hatte ich eine klare, feste Meinung, wie Christsein funktioniert und auch wie es nicht funktioniert. Hatte man mir in Allendorf beigebracht und ich habe das genauso auch übernommen. Die Allendorfer sind ja keine Dummköpfe, das sollt ihr wissen. Ich habe das gelernt. Und dann kam ich ans Bibelseminar. Da kam ich schon mit Menschen zusammen, die aus anderen Gemeinden kamen und die anders tickten, wo ich dachte, na gut, lass die Heiden toben, sagte mein Vater immer, lass sie mal. Und dann kamen wir nach Dortmund. Und dann kamen wir dahin und da gab es Bedürftigenarbeit. Und das Erste, was ich festgestellt habe, die Leute klauen ohne Ende. Das war jedes Jahr, manche Sachen musstest du im Gemeindesaal nachher wegstellen, weil die waren arm, die haben das geklaut und haben es irgendwo zu Geld gemacht. Da hätte ich nie mit gerechnet, dass sowas passiert in der frommen Gemeinde. Dann beim ersten Gemeindekaffee habe ich dann mitgeholfen aufzubauen und wollte dann die Plastiklöffel hin und sagte, bloß nicht die Plastik, nicht die Teelöffel. Sag ich, wieso? Die Teelöffel gehen nicht oder was? Nein, wenn du Teelöffel hintust, nehmen die die mit und machen damit ihre Heroinspritzen fertig. Du musst Plastiklöffel nehmen, weil Plastik können sie nicht gebrauchen. Hätte ich nie dran gedacht, dass das so mal ein Dienst vom Pastor sein könnte. Aber da habe ich eins gelernt, Barmherzigkeit. Da habe ich gelernt, dass das Leben manchmal Seiten aufweist, die du und ich uns eigentlich so gar nicht vorstellen können. Dass das Leben ganz anders als gut bürgerlich sein kann. Und dann kamen wir hier nach Ellingshausen. Das war wieder eine ganz andere Welt. Auch eine schöne Welt. Hört sich ganz doof an. Als wir uns hier in Ellingshausen vorgestellt haben, war das Erste, was ich gedacht habe, endlich kommst du wohin, wo du nicht der einzig Dicke bist. Das war nämlich so, weil hier die Menschen hier teilweise auch ein Wohlstandsbäuchlein haben. Ja? In Dortmund hast du das Gefühl gehabt, die waren alle kurz vor der Unterernährung und ich war der einzig Dicke. Und jetzt komme ich nach hier und denke, Mensch, was ist das entspannend. So, das klingt komisch, aber für mich war das wichtig, weil das mich erleichtert hat. Heute habe ich mich daran gewöhnt, dass das so ist. Also es ist wieder normal geworden. Aber da gibt es auch theologisch Dinge, die ich damals anders gesehen habe, als ich sie heute sehe. Und ich sehe heute manche Dinge theologisch anders als noch vor 10 Jahren. Und das ist gut so. Das ist gut so, weil Gott mit Menschen, mit dir und mir unterwegs ist. Und er will das auch verändern. Ich muss nicht ewig alles gleich denken. Und ich komme zum letzten Punkt und zum Schluss. Beter sein. In Matthäus 14, Vers 23 steht, und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. So, und jetzt stelle ich euch dazu nur eine Frage. Wenn der Sohn Gottes es nötig hat, sich zum Beten zurückzuziehen, sich Zeit zu nehmen fürs Gebet, um mit Gott zu reden, auch um zuzuhören, was Gott ihm zu sagen hat. Wer sind du und ich, dass wir so oft meinen, ich bete schnell und dann ist es gut? Wenn der Sohn Gottes diese Zeit braucht, meinen wir doch nicht allen Ernstes, dass wir das nicht bräuchten. Denkt einfach mal darüber nach, wie viel Zeit auch ihr euch zum Gebet nehmt einfach. Und wie wichtig das ist. Nicht nur Gott alles zu sagen, was uns belastet, das will er hören, das ist gut und wichtig. Aber auch mal die Stille zuzulassen und zuzuhören, was hat Gott eigentlich mir jetzt zu sagen. Weil solange ich selbst am Reden bin, kann ich nicht zuhören. Und das ist auch eine Form von Gebet, wenn ich es zulasse, stille zu sein und einfach mal zu hören, Herr, was hast du jetzt eigentlich mir zu sagen? Was ist denn für dich wichtig? Prüft alles und das Gute behaltet. Wenn ich etwas über oder aus dem Wort Gottes höre, ist es wichtig, dass ich das prüfe. Und diese Prüfung, die kann nur am Wort Gottes selbst vollzogen werden. Und wenn ich das, was ich gehört habe, am Wort Gottes überprüft habe und ich erkenne, dass es stimmt, dann ist es Gottes verbindliches Reden zu mir. Dann ist es so, als hätte Gott selbst das zu mir gesagt, wenn ich es an seinem Wort geprüft und für richtig befunden habe. Und das Ziel am Ende bei aller Prüfung ist es, dass unser Leben, das Leben des Herrn Jesus widerspiegelt, dass du in uns sehen kannst, dass Jesus in unserem Leben wirklich präsent ist. Und darum prüft alles, das Gute behaltet und setzt das, was ihr als richtig befunden habt, auch um. Ich bete mit uns. Jesus, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns alle kennst. Du weißt, was unser Leben ausmacht. Du weißt auch, welche Gedanken wir jetzt gerade haben, welche Gedanken wir auch über dich und dein Wort haben. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns auch bewusst diesen Willen schenkst, das, was wir von deinem Wort hören, auch an deinem Wort zu überprüfen, ob es richtig ist. Das ist so wichtig für uns und unser Leben, dass wir das annehmen, was du zu uns sagst, und dass wir das aber vorher an deinem Wort überprüft haben. Aber es ist auch wichtig, dass wir erkennen, dass dann, wenn wir etwas gehört haben und es hat deiner Prüfung an deinem Wort standgehalten, dass du damit einfach zu uns auch gesprochen hast und dass dann das für unser Leben auch verbindlich ist. Herr, hilf uns bitte dazu, auch in diesem neuen Jahr alles das, was wir dann wieder hören werden und was auf uns einstürmen wird, auch aus deinem Wort, auch in Predigten und Bibelstunden und wo das immer geschieht, dass wir das ganz bewusst an deinem Wort prüfen und dann, wenn es der Prüfung standhält, für unser Leben als verbindlich ansehen. Das ist nicht immer leicht, das ist manchmal richtig herausfordernd. Aber ich möchte dich trotzdem bitten, dass du uns dazu verhilfst. Amen. Wir singen jetzt ein Lied. Ich habe es vergessen. Ihr seht es ja vorne.